Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Norbert Rosing ist einer der renommiertesten deutschen Natur- und Tierfotografen. Er kommt auf mehr als 20 Bildbände, hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen bekommen. Heute Vormittag ist er unser Gast. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen, Herr Heim. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Wir waren schon mal Mitte März verabredet, weil Sie damals eine große Ausstellung in Stuttgart hatten, die im Übrigen jetzt verlängert wurde und auch immer noch zu sehen ist.
Auf den 23. Mai.
Damals haben wir es coronatechnisch abgesagt bzw. verschoben. Was ist in diesen 2 Monaten in Ihrem Leben passiert?
Ja, was ist da passiert? Ich bin Gott sei Dank nicht zu Hause geblieben, sondern ich habe Wälder direkt hinter meinem Haus. Ich wohne in der Nähe vom Ammersee und da sind große Forste. Und da bin ich jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, mit den Satteltaschen, wo ich meine Kameras drin hatte und habe die Frühjahrsblüher fotografiert und den erwachenden Wald.
Und haben Sachen entdeckt, die Sie vorher gar nicht kannten?
Das geht mir jeden Tag so. Das ist das Spannende an meinem Beruf, an meiner Fotografie. Ich finde jeden Tag irgendwas, was ich nicht erwartet hätte. Und deswegen ist mein Motto, ich muss einfach draußen sein.
Vor der Haustür zu fotografieren in der Gegend des Ammersees, ist das Teil eines Projektes, eines aktuellen?
Das ist im Moment kein Teil des Projektes. Mein Projekt im Moment ist die Fränkische Schweiz und alles, was mit Nordostbayern zu tun hat. Da bin ich jetzt seit 2 Jahren unterwegs und fahre wahrscheinlich morgen schon wieder los. Es ist einfach eine Gegend, die ich völlig unterschätzt hatte.
Okay.
Und dann sagte mir ein Kollege, geh doch einfach mal in die Wälder. Denn das, was du draußen siehst, wenn du die Straße entlang fährst, das sind Felder, das sind Wälder. Du siehst aber nicht das, was wirklich da ist. Geh einfach mal und such das Norris Törle zum Beispiel. Dann bin ich losmarschiert und nach 2 Stunden habe ich das gefunden. Und der ganze Wald stand voll mit großen, riesigen Felsen. Und dann stand da plötzlich dieses kleine Norris Törle, das ist ein großer Steinbogen, viele, viele Millionen Jahre alt. Und dann habe ich gesagt, was ist denn hier sonst noch? Und dann habe ich angefangen zu suchen. Und seitdem habe ich ungefähr 30 von diesen Grotten und so weiter gefunden. Und ich bin völlig in der Sache jetzt drin und es macht Riesenspaß.
Das ist ein kleiner Ausblick auf das, was wir besprechen werden. Wunderbare Orte in Deutschland, wo es sich möglicherweise auch lohnt, in diesem Jahr mal urlaubstechnisch da sich das genauer zu überlegen. Ansonsten, was Corona angeht, Sie sind ein Mensch, der sehr viel in den USA war, in Kanada, in anderen Ländern. Sind Sie aktuell froh, in Deutschland zu sein?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich stehe ständig mit Freunden von mir in den USA in Kontakt. Und die sind Gott sei Dank sicher und die sind heil, weil sie mitten auf dem Land leben. Sie sind autark im Prinzip, leben auf einer großen Farm. Aber wenn ich mir im Fernsehen anschaue, wie das in den Städten aussieht, da muss ich sagen, oder die amerikanischen Freunde sagen mir, wir wünschten, wir wären bei euch. Ne, weil ihr scheint es im Griff zu haben. Und da ist ein großer Dank von mir an unsere Politiker auch, dass sie das bisher so gut gemanagt haben.
Ja.
Gut, viele sind dagegen, viele stehen inzwischen wieder auf. Aber mein Gott, vergleich doch mal mit dem, was in der Welt wirklich passiert. Ecuador, Afrika, Brasilien und so weiter. Wollen wir da sein oder wollen wir hier dieses Wahnsinns-Frühlingsgrün genießen, die Sonne, die wir im Moment haben und diese paar Restriktionen, die wir haben? Ja, mein Gott, es ist halt so.
Und die werden auch irgendwann wieder aufgehoben?
Die werden wieder aufgehoben.
Besonders ausgeprägt bei Ihnen die Liebe zum hohen Norden, also Kanada, Alaska, Spitzbergen, Grönland. Wo gefällt es Ihnen am besten?
In Kanada, eindeutig.
Wo da in Kanada?
Churchill an der Hudson Bay. Das liegt am westlichen Ufer der Hudson Bay.
Zentralkanada noch?
Zentralkanada. Also ist der nördlichste Punkt von der Provinz Manitoba. Und das war für fast 20 Jahre mein zweites Zuhause. Zu allen Jahreszeiten war ich da. Ich konnte natürlich nicht länger als ein Vierteljahr an ein Stück da bleiben, weil dann musste ich wieder zurück. Aber ich bin oftmals ein Vierteljahr da gewesen.
Was ist das Besondere an diesem Churchill?
Erstens, die Leute sind unglaublich freundlich, nett. Wir gehörten da praktisch zum Ort, zur Familie. Dann sind natürlich die Eisbären da, sowohl im Sommer als auch im Herbst. dann ist es eine sehr, sehr reichhaltige Tierwelt. Also im Juni kommen die Beluga-Wale, die bleiben bis Anfang September. Es sind so um die 3000 Stück, die man da jeden Tag im Churchill River sehen kann. Dann ist der große Vogelzug mit Kranichen, mit Schneegänsen, mit Enten und so weiter. Und da kann ich vielleicht noch eine kleine Anekdote ganz schnell erzählen. Als ich im ersten Jahr da war, wollte ich Schneegänse im Ort fotografieren. Da waren Tausende gelandet. Und da war ein kleiner Hügel, der bestand aus gemahlener Gerste. Und die lag da schon seit ein oder zwei Jahren. Und das war für mich der perfekte Punkt, um die Schneegänse zu fotografieren. Habe mich dann da oben draufgelegt und habe fotografiert, habe auf nichts anderes mehr geachtet. Und plötzlich denke ich, wieso fängt mein ganzer Körper an, so zu jucken? Und dann habe ich mir meine ganzen Sachen angeguckt. Meine Frau lag neben mir, die fing auch an, sich zu kratzen. Und dann haben wir gemerkt, dass der ganze Hügel lebt. Es waren alles Milben, die da rausgekommen sind. Aber als Fotograf will man Bilder und sonst gar nichts. Ja,
aber diese Geschichte muss man für sein Leben nicht nochmal wiederholen.
Nein,
und Sie haben auch daraus gelernt, genau zu gucken, wo Sie sich reinlegen.
Das ist richtig.
Wie ist es auf Spitzbergen, um mal eine ganz andere Region ins Gespräch zu bringen?
Auf Spitzbergen ist es halt, das ist High Arctic. Das ist 80 Grad Nord. Wie soll man das beschreiben? Das ist einfach ein Wahnsinnshimmel, eine unglaubliche Weite, eine Klarheit von Luft und Bergen und so weiter. Ich habe Leute gesehen, die auf den Schiffen gewesen sind und wir sind dann teilweise in das Eis reingefahren, haben den Motor abgeschaltet und dann war nur noch das Generatorengeräusch von den Batterien und so weiter zu hören vom Schiff. Alles andere war mucksmäuschenstill und dann sind Leute mit Kerzen rumgelaufen, um diesen Moment der absoluten Stille zu erfahren.
Wie sind die Nächte da? Wie sieht's da am Himmel aus?
Die Nächte, natürlich im Sommer ist die Sonne sehr, sehr hoch. Ja, also man unterscheidet kaum zwischen Tag und Nacht. Also speziell jetzt so im Mai, Juni geht es langsam los. Aber das geht halt Mitte April los bis Mitte Oktober scheint halt die Sonne die gesamte Zeit. Und dann verliert man pro Tag 20 Minuten. Das ist also sehr, sehr viel. Das geht im Herbst rapide schnell. Aber die Lichtstimmungen sind halt der Wahnsinn. Die sind kaum zu beschreiben. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, der mal die Möglichkeit hat, da hochzukommen, schauen Sie sich das an, das muss man einmal im Leben gesehen haben.
Wie kalt kann es da werden? Was haben Sie da für Temperaturen erlebt?
Im Sommer ist es sehr angenehm, da liegt es immer so zwischen 4 und 15 Grad. Kann auch mal ein Tag wärmer werden oder ein Tag kälter. Mhm. Im Winter geht es so zwischen minus 5 bis minus 35, je nachdem, wo man ist. Wenn man an der Westküste ist, da wo der Golfstrom ist, da ist es relativ mild. Wenn man nach Osten geht, wird es immer kälter Richtung Russland und so weiter. Da kann man dann schon mal minus 35, 40 Grad kriegen.
Ich weiß gar nicht, haben Sie jemals gezählt, wie oft Sie im Norden schon waren, um zu fotografieren?
Nein, ich habe es irgendwann aufgegeben, aber ich weiß, dass ich ungefähr 50 Mal in der kanadischen Arktis war, ungefähr 30 Mal auf Spitzbergen und 5 Mal auf Grönland.
Wo kann man die schönsten Eisbärenfotos machen?
Kann man so pauschal nicht sagen. Also in Churchill, also in Kanada, kriege ich andere Eisbärenbilder als auf Spitzbergen.
Inwiefern?
In Spitzbergen habe ich die Möglichkeit, Eisbären zu fotografieren, die auf dem Eis eine Robbe schlagen. Mhm. Ich habe in allen meinen Touren ist mir das noch nie gelungen. Aber man kann fantastische Bilder machen, auch mit auch Eisbären auf dem Eis, mit sehr schönen verschneiten Bergen im Hintergrund, mit Gletschern im Hintergrund und so weiter. Das geht in Kanada nicht. Zumindest nicht in Churchill, weil das ist halt ein völlig anderes Terrain. Das ist Tundra, das ist flaches Land. Dafür habe ich aber in Churchill riesige Eisbären gehabt. Die sind bis zu 1000 Kilo schwer gewesen. Große Männchen. Ich war in meinem Auto und war teilweise von 12 Eisbären umringt. Und die haben mir nichts getan. Ich habe an einem sicheren Platz gestanden. Meine Frau hat ein bisschen gezittert, aber das war wie eine Schafherde auf Schottland. Aber ich fand das einfach unglaublich spannend, so mitten in den Eisbären zu sein.
Wo ist denn dieses berühmte Foto von Ihnen entstanden, wo der Eisbär auf dem Rücken liegt und mitten im Autoreifen spielt?
Das ist da entstanden.
In Churchill,
ja,
Kanada.
Das war an dem Platz, wo Brian Ledoux, ein guter Freund von mir, der leider vor 2 Jahren gestorben ist, seine Canadian Eskimo Dogs hatte, eine spezielle Hunderasseart. Und der hat allen möglichen Kram an seinem Platz rumliegen gehabt. unter anderem diesen Reifen und der lag unten in einer Schneewehe. Den hat ein Bär gerochen, hat ihn rausgezogen, ist dann damit in die Tundra gelaufen und hat dann angefangen, minutenlang mit dem Reifen zu spielen.
Ja.
Ich habe damals überhaupt nicht realisiert. Ich habe das einfach gedacht, das machen die jeden Tag.
Mhm.
Ja, und ich habe einfach fotografiert und fotografiert und immer wieder Filme gewechselt. Das war ja alles analoge Zeit. Und viele der Bilder sind unscharf geworden, weil wir einfach so gelacht haben, weil das war ja wie im Zirkus.
Mhm.
Ja, und dann dieses eigentliche Bild, das ist dann wirklich um die Welt gegangen. Und diese ganze Bildserie, die dabei rausgekommen ist, das war meine erste große Geschichte in National Geographic damals.
War das auch diese Serie, wo der Hund dann plötzlich mit dem Eisbären spielt?
Ja, genau. Das war auch an dem gleichen Platz. Und ich bin dafür auch ziemlich dann angegangen worden. Das wurde mir unterstellt, ich hätte die Hunde extra angekettet und ich hätte die Bären angelockt. Das ist alles dummes Zeug. Brian hatte mir gleich im ersten Jahr, als ich da hinkam, gesagt, wenn du mir hilfst, meine Hunde zu füttern, dann darfst du an meinem Hundeplatz stehen und beobachtest einfach. Da passieren Sachen, die hat die Welt noch nicht gesehen. Und dann bin ich da teilweise 3 Wochen stehen geblieben. Jeden Tag bin ich da stehen geblieben. Und dann passieren solche Sachen. Da kommen Rotfüchse, die mit Eisbären spielen. Da kommen Wölfe, die zu den Eisbären gehen. Also das sind unglaubliche Sachen gewesen, die da passiert sind.
Und dieser Eisbär, der auf den einen Hund zugegangen ist und der Hund war, glaube ich, der Einzige, der keine Angst hat.
Richtig.
Oder keine Angst signalisiert hat.
An dem Tag war es das. Dann haben die beiden ganz friedlich miteinander gespielt. Dieser Bär ist 4 Tage hintereinander gekommen und hat mit diesem einen Hund gespielt.
Ja. Und den er auch hätte auffressen können, wenn er Hunger gehabt hätte.
Ich habe ein Bild, da hat er sein Maul geöffnet, hat das über den Nacken des Hundes gelegt und der stand da für ungefähr 10 Sekunden.
Ah.
Der hätte bloß zubeißen brauchen, da wäre der Hund History gewesen.
Okay.
Ja, und das haben dann andere Bären gesehen, dass die Hunde mit denen spielen wollen. Und dann hatten wir einen Tag, da haben 4 Bären mit 4 Hunden gespielt.
Aha.
Unglaublich. Das sind einfach Sachen, die sieht man in der Natur, wenn man ewig lang dort stehen bleibt. Und das ist mein großes Geheimnis in der Fotografie. Ich widme mich einfach sehr lange einem Thema.
Gibt es eine gefährliche Situation, die Sie persönlich mit Eisbären erlebt haben?
Ja, da gibt es mehrere. Also eine Situation war zum Beispiel, wir waren mit einem kleinen Bus unterwegs, da war oben eine Luke drin. Und ich hatte einen Sandsack zur Stabilisierung des Objektivs oben aufs Dach gelegt und hatte eine Eisbärin mit 2 Jungen vor mir. Und die habe ich fotografiert. Und auf einmal merke ich einen heißen Lufthauch neben mir und ich gucke über die Schulter und da ist ein riesen Eisbär, der sich an das Auto gestellt hat, den hat keiner kommen sehen, greift mein Objektiv, ich habe da so einen Haltegriff dran, nimmt das in sein Maul und zieht mir das Objektiv weg. Ja, und
okay.
Ich habe intuitiv, drehe ich mich um und ziehe dem das Objektiv wieder aus dem Maul raus. Ne, und lass mich dann sofort auf den Sitz fallen.
Mhm.
Ne, und der Bär wird stinksauer, der hat dann gebrummt und hat sich dann so weit wie es ging übers Autodach gelehnt und ließ da seine Pranke im Innenraum schlenkern und hat versucht, meine Jacke zu kriegen.
Ja.
Ne, der hätte mich rausgezogen. Ne? Und,
Was
ihm nicht gelungen ist.
Sonst säßen Sie heute nicht hier.
Richtig. Und Kollegen sagten mir dann am Abend, wir haben dich tot gesehen.
Ne,
also das war wirklich Zentimeter.
Ja. Diese Eisbären, würden Sie sagen, das sind intelligente Tiere? Würden Sie sagen, die gehen nur nach ihrem Instinkt und gucken halt, dass sie irgendwie über die Runden kommen?
Es sind schon intelligente Tiere und vor allen Dingen, sie können halt mit diesem wirklich harschen oder mit dem sehr harten, mit der harten Umgebung der Arktis umgehen. Sie leben dort, sie jagen dort, sie bringen dort ihre Jungen zur Welt. Also sie sind dem perfekt angepasst.
Aber das alles ist auch schwieriger geworden im Zeichen des Klimawechsels.
Klar.
Das Eis schmilzt, die Robben sind nicht mehr so zur Verfügung.
Ja, erstens das. Und was ich auch als großes Problem noch ansehe, ist zum Beispiel die Plastikvermüllung der Meere. Selbst auf Spitzbergen an den einsamsten Stränden ist massenhaft Plastik.
Mhm.
Und ich war selber mal geschockt, als wir durch die blaue arktische See gefahren sind auf Spitzbergen, wie viel Plastikteile ich alleine vom Schiff aus gesehen habe.
Warum ist dieses Plastik für die Eisbären gefährlich? Weil die das fressen?
Das fressen die Fische fressen Mikroplastik.
Mhm.
Robben fressen Fische. Und Robben werden von Eisbären gefressen. Und dann geht diese ganze Mikroplastik geht dann in das System der Eisbären mit über.
Mhm.
Und man findet immer mehr Twitter unter den Eisbären. Und die werden vielleicht irgendwann sogar unfruchtbar. Na, Das sind alles Zukunftsversionen, aber wir sind auf dem besten Wege dahin.
Es hat auch immer mal wieder in den letzten Jahren Meldung gegeben, dass der Kannibalismus bei Eisbären zugenommen hat, weil die nichts anderes mehr zu fressen finden und deshalb sich selbst auffressen.
Das habe ich zweimal selber gesehen. Yeah. Ja, ich habe einen Fall in Churchill gesehen. Da hat ein größerer Eisbär einen kleineren wohl im Schlaf überrascht und den gepackt und dann gefressen, getötet und gefressen. Und einen Fall habe ich auf Spitzbergen gesehen. Mhm. Es ist wirklich nicht schön, sowas mitzuerleben. Und es ist halt einfach so, dass wenn die Eisbären an Land stranden und es ist kein Eis mehr, auf dem sie jagen können, wo die Robben drauf liegen oder die Walrosse, dann haben die halt Hungerperioden von mehreren Monaten. Und das zu überleben, ist halt einfach ganz, ganz schwierig. Und man sieht auch immer mehr dünne Eisbären, wo man wirklich die Knochen aus dem Fell rausschauen sieht.
Herr Rosing, die Beatles, welche Bedeutung hat musikalisch gesehen für Ihr Leben?
Ja, Beatles, ich bin mit denen aufgewachsen und ich finde die einfach auf der Stufe von Beethoven für mich. Ich hab alle Beatles-Platten zu Hause und ich bin gerade dabei, mir alle alten Beatles-Singles zu kaufen. Die kaufe ich im Antiquariat und hoffe, dass ich noch irgendwo welche finde.
Was kostet so eine Single im Antiquariat?
Zwischen 50 Cent und 10 Euro. Je nachdem, wie gut sie ist oder ob derjenige, der sie verkauft, Ahnung hat, was er da verkauft.
Okay, der Grund, weshalb wir es gespielt haben, hat sozusagen mit ihrer Profession zu tun. Blackbird bei den Beatles ist die Amsel.
Die Amsel, und das passt jetzt ins Frühjahr. Man hört den Vogel singen. Und es ist einfach ein wunderschönes, ruhiges Frühlingslied.
Sind Vögel eigentlich schwierig zu fotografieren?
Sehr.
Weil?
Sie sind einfach schnell und man muss sich sehr stark, bevor man sie fotografiert, mit der Biologie beschäftigen. Man muss wissen, wovon leben sie, wo haben sie ihre Nester. Und ich bin Mitglied der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen und da ist es verpönt, an Nestern zu fotografieren. Also ich habe kein einziges Nestbild zu Hause in meinem Archiv. Ich war aber auch nie ein großer Vogelfotograf, weil ich war immer mehr auf Komposition und dann Tiere wie Eisbär, wie Polarfüchse, wie Robben, Walrosse und sowas. Also Vögel war nie so ganz mein Ding.
Sie sind ja groß geworden analog und natürlich jetzt auch ein Digitalfotograf geworden. Ein Übergang, der Ihnen Bauchschmerzen bereitet hat?
Ja, soweit Bauchschmerzen, dass ich überlegt habe, ganz aufzuhören. Ich habe es am Anfang wirklich gehasst. Und ich liebe nach wie vor die analoge Fotografie. Und wenn morgen die Entscheidung käme, digital ist gestorben, dann, ich habe noch 300 Filme in der Tiefkultur liegen. Ich könnte ganz easy weitermachen.
Auf der anderen Seite, diese Digitalgeschichte hat natürlich auch dazu geführt, dass minder talentierte Menschen plötzlich auch ganz passable Fotos machen können.
Dagegen ist nichts zu sagen, nur wenn man das ein bisschen beruflich machen wollte, es ist halt ein kompletter Markt zusammengebrochen. Mhm. Also zwischen 2003 und 2010, würde ich mal sagen, sind schätzungsweise 90% der Bildagenturen auf der Welt kaputt gegangen, zu denen ich zumindest eine Beziehung hatte. Ich hatte 15 Bildagenturen zu meinen besten Zeiten, jetzt habe ich noch eine.
Okay. Das heißt, das hat in Ihrem Fall auch tatsächlich Auswirkungen auf die Anzahl der Jobs und letztlich auch auf das Geld, das man mit der Fotografie verdient?
Ich würde heute sagen, den Beruf, den ich heute mache, würde ich als junger Mensch wahrscheinlich heute nicht mehr anstreben können, weil man damit nicht mehr überleben kann. Das Ganze als Hobby zu machen, ist sehr, sehr spannend. Man entdeckt immer wieder Neues und man darf die Liebe zur Fotografie auf gar keinen Fall verlieren.
Wobei, wenn ich das sagen darf, in Ihrem Fall ja noch dazu kommt, Ihre Geschichten sind ja deshalb richtig teuer. Sie machen ja große, weite Reisen, sind dann 4, 6, 8 Wochen irgendwo in Kanada, auf Spitzbergen, in Alaska. Das kostet Geld.
Das ging damals, ne? Weil ich habe damals gut verdient, weil ich war bei großen Magazinen mit drin und die haben halt einfach ihr Geld bezahlt. Dann habe ich sehr, sehr viel gespart. Ich habe nicht viel ausgegeben und von dem Geld kann ich heute das machen, was ich mache. Und ich habe mich jetzt auf das konzentriert, was weniger Geld kostet, nämlich Deutschland.
Wir wollen über die schönsten Plätze in Deutschland sprechen. Wenn wir jetzt mal von Stuttgart aus Richtung, keine Ahnung, Nord, Süd, Ost, West gehen, was fällt Ihnen da ein? Schwäbische Alb, Schwarzwald?
Mir fällt erstmal in jede Richtung was ein.
Okay.
Also natürlich hier direkt vor der Haustür, Schwäbische Alb, dann natürlich der Nationalpark Nordschwarzwald, dann natürlich auch der südliche Teil, bin ich alle schon abgefahren und liebe es alles sehr. Der Schwarzwald, der muss von mir noch ein bisschen mehr beackert werden, weil da werde ich in den nächsten Jahren wahrscheinlich nochmal zukommen. Mhm. Dann, wie am Anfang schon erwähnt, Fränkische Schweiz war ich jetzt sehr intensiv unterwegs, Bayerischer Wald genauso. Dann Berchtesgaden, natürlich eine der ganz wichtigen Perlen in Deutschland, eines der für mich schönsten Gebiete. Mhm. Dann natürlich auch eines der schönsten Gebiete für mich, ich zähle die jetzt einfach mal auf, Elbsandsteingebirge mit diesen unglaublichen Felsentürmen. Früher habe ich davon nur Bilder in uralten Atlanten gesehen. Das war, bevor die Mauer fiel, weil wir wussten ja nie, kommen wir da jemals hin oder nicht. Und als ich dann das erste Mal da war, mich hat schier umgehauen. Aha. Und seitdem bin ich 30, 40 Mal da gewesen.
Okay.
Dann fährt man weiter Richtung Norden. Man kommt ans Odertal, an den Nationalpark Oder. Man kommt in den Harz mit seinem Brocken und so weiter, mit den Fichtenurwäldern. Man kommt weiter Richtung Norden an die Müritz, Lüneburger Heide, dann Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft mit Rügen und Zingst und so weiter und so weiter.
Also wenn man sucht, findet man was. Und da gibt es im Übrigen, fällt mir gerade ein, auch noch diesen Pfälzer Wald.
Richtig.
Eine Gegend, die jetzt auch nicht so heftig, also abgesehen von den Weinorten, auch nicht so heftig frequentiert ist. Ich erinnere mich, also da kann man laufen und 2 oder 3 Stunden niemanden treffen.
Ja, das ist richtig. Es ist eines der größten Waldgebiete, die wir in Deutschland haben, Buchenwaldgebiete, mit sehr, sehr schönen Felsengebieten. Der Altschlossfelsen zum Beispiel mit dem glühenden Stein ist inzwischen sehr, sehr bekannt geworden. Dann der Lämmerfelsen bei Dahn im Dahner Felsenland. War ich auch schon sehr oft unterwegs. Und wenn man da morgens auf den Bergen steht und unten im Tal liegt der Nebel und die Wasgauer Berge gucken raus, das ist wie eine chinesische Landschaft. Also ich liebe das da oben.
Dann noch die Schwäbische Alb, die wir vorhin in der Aufzählung nur kurz genannt haben. Vielleicht auch von der Attraktivität chronisch unterschätzt. Aber wenn man genauer hinguckt und da mal wirklich reingeht, findet man wunderbare Orte.
Auf jeden Fall. Und ganz Deutschland ist halt so, wie auch andere Plätze in den USA oder weltweit. Es kommt immer darauf an, wo ich stehe, zu welcher Jahreszeit und wie sehe ich es. Weil ich kann als blindes Huhn, sage ich jetzt einfach mal, durch das schönste Land fahren und ich habe einen Bierkrug im Kopf, weil ich was trinken möchte. Mhm. Dann finde ich nichts. Wenn ich allerdings die Schönheit der Natur genießen kann und sie zu schätzen weiß, dann sehe ich es.
Wie haben Sie Ihre Sinne geschärft?
Durch ewig lange Fotografie. Ich habe ja jeden Tag im Prinzip eine Kamera vor dem Auge. Ich habe sehr, sehr viele Fotobücher gekauft. Ich habe mir sehr viele Ausstellungen angeschaut. Ich habe sehr viele Fotografen getroffen und habe sehr viele Vorträge von anderen Fotografen gesehen. Und dadurch ist mein Auge geschult worden. Und so als ganz kleiner Hinweis, ich habe vor einiger Zeit einen Workshop gegeben und die Leute standen da und haben gesagt, was sollen wir denn hier fotografieren? Das war in der Sächsischen Schweiz. Habe ich gesagt, hier, guck mal, du meine Kamera, ich habe sie gerade eingerichtet. Aha. Donnerwetter, das haben wir überhaupt nicht gesehen. Dann haben wir an dem einen Tag sind wir 200 Meter weit gekommen, mehr nicht.
Norbert Rosing, der als Fotograf schon sehr, sehr lange in Bayern lebt, genauer gesagt 4 Kilometer entfernt vom Ammersee. Und ganz kurz, Ammersee, einfach auch ein schöner bayerischer See.
Absolut richtig. Aber mir geht es so, da wo ich wohne, fotografiere ich nicht. Also ich habe keine 5 guten Bilder vom Ammersee.
Aha.
Warum das so ist, weiß ich selber nicht. Aber immer wenn ich an Ammersee gehe zum Spazierengehen, nehme ich so gut wie nie eine Kamera mit.
Kann man daraus ableiten, dass je weiter irgendwas weg ist, desto größer Ihr Interesse fotografisch gesehen dann auch ist?
Ja. Warum das so ist, weiß ich auch nicht.
Das heißt, aber dann sind wir relativ zügig bei Nord- und Ostsee?
Richtig. Und ich habe da oben 2 Jahre lang fotografiert für ein Buch über die Küsten Deutschlands. Und da wurde ich dann immer wieder gefragt, wie unterscheiden sich dann Nord- und Ostsee?
Mhm.
Da gibt es riesige Unterschiede. Also wir haben am Wattenmeer, der Nordsee, das ist ja das größte Wattenmeergebiet der Welt. Dort hat man die Zugvögel, die ganzen Seevögel und so weiter. In Millionen sind die Limikolen da. Das ist einfach ein traumhaftes Land. Mhm. Und Man hat riesige Strände, man hat Helgoland, diese große steile Insel mitten in der Nordsee, bin ich auch mehrfach gewesen. Man hat von dort aus einen riesen Ausblick über dieses fantastische Meer der Nordsee. Und da ich jetzt ja in Bayern lebe und die Berge sehe und dann die große flache See, ist natürlich auch nochmal wieder was anderes. Und der ständige Wind, fantastisch.
Gibt es auf dem Festland, was die Nordsee angeht, irgendeinen Punkt oder eine Gegend, einen Ort, den Sie ganz besonders toll finden?
Ja, also St. Peter-Ording und den Strand finde ich einen der schönsten dort oben, genauso wie Sylt. Sylt ist ja immer wieder umstritten, da sind nur die Reichen und so weiter. Habe ich gar nicht so empfunden. Natürlich gibt es da Leute mit Geld, völlig klar. Aber es gibt auch dort die größten Wanderdünen, die es in Deutschland gibt, 40 Meter hoch. Wunderschöne Heidelandschaften. Wenn das da oben blüht im Herbst, das ist ein einziger Traum.
Im Frühjahr?
Nein, die Heide blüht im Herbst.
Ach so, Entschuldigung. Ja. Ich nehme alles zurück.
Macht nichts. Ja. Und nein, ich bin auch mehrfach da oben gewesen. Also wenn man jetzt zum Beispiel hinfährt im Mai, ist es auch, blüht die ganze Insel. Und ich habe mir dann ein kleines Flugzeug geschartert, bin da mal drüber hergeflogen. Und das sieht aus wie Afrika, ne? Wenn man die Dünen selber sieht. Fantastisch.
Was ist das Schöne, das Tolle, das Besondere an der Ostsee?
An der Ostsee hat man Buchenwälder, die direkt bis an die Küste gehen. Wenn man zum Beispiel nach Rügen geht, an die Kreideküste. Kreideküste ist natürlich eines der ganz großen Hotspots in Deutschland. Und letztes Jahr, glaube ich, hatten die schon 1,2 Millionen Besucher, was schon sehr, sehr viel ist. Trotzdem, wenn man ganz früh morgens da ist und an der Kreideküste ist, es ist einfach ein Traum. Diese große weiße Küste mit den tiefgrünen Buchen da oben, das ist ein fantastischer Anblick.
Dann gibt es ja nicht sehr weit weg davon auch diese sogenannte Mecklenburgische Seenplatte. Auch
richtig,
schön.
Die Seenplatte, und da gibt es halt ohne Ende Seen, gerade bei Neubrandenburg und so weiter. Bin ich auch schon des Öfteren gewesen, lädt ein zu riesigen Radwandertouren, Spaziergängen. Auch da wieder möglichst morgens unterwegs sein, wenn alles frisch ist.
Wir gehen nochmal nach Kanada, fast 20 Jahre zurück. Sie waren unterwegs und es ist sehr, sehr kalt geworden. Und dann?
Und dann, ich hatte die Vorbereitung für eine Geschichte über Moschusochsen. Das sind Tiere, die nur in der kanadischen oder in der hohen Arktis leben. Und die wollte ich mit einem Inuit-Führer zusammen finden und fotografieren. Und wir hatten uns vorgenommen, 3 Stunden zu fahren. Und ich hatte die Tiere unmittelbar vor dem Ort gesehen. Wir sind losgefahren mit 2 Motorschlitten. Wir hatten 2 Schlitten hinten dran, in dem ein paar kleine Sachen waren, haben uns aber nicht drum gekümmert. Wir fahren los und nach ganz kurzer Zeit sehen wir eine große graue Wand am Horizont. Das war ein Blizzard, ein Schneesturm. Die kommen innerhalb von Minuten. Und dieser Schneesturm war wirklich innerhalb von 3 Minuten da. Und wir saßen plötzlich in einem sogenannten Whiteout. Wir haben nichts mehr gesehen. Und der Wind pfiff mit 60, 80 Stundenkilometer bei minus 17 Grad. Wir hatten nichts zu essen, nichts zu trinken. Wir hatten ein provisorisches Zelt dabei und einen einzigen Schlafsack. Uns ging der Sprit aus, die Zündkerzen waren kaputt und so weiter. Und was tun, sprach Zeus. Und wir haben uns dann dieses Zelt in dem Sturm aufgebaut, so gut es ging. Und ich habe noch nie so nah an einem Mann geschlafen wie in der Nacht. Und wir hatten Schneewehen am Rücken und so weiter. Und ich habe gedacht, wenn wir am nächsten Tag den Weg zum Ort nicht zurückfinden, sind wir beide tot.
Sie haben geschlafen oder waren Sie die ganze Nacht wach?
Wir mussten ein bisschen schlafen, weil mein ganzer Körper fing an zu zittern. Ich war so unterkühlt und wir hatten ja nichts zum Heißmachen. Wir hatten keinen Tee, wir hatten keinen Kaffee. Wir hatten 2 Riegel KitKat dabei, das war alles. Ja, und selbst mein Führer hat dann massiv Angst bekommen. Und er sagte, wenn wir nicht in den nächsten 3 Stunden am frühen Morgen eine Spur in die Stadt finden, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und GPS gab es damals noch nicht.
Und er hat dann die Spur gefunden am anderen
Morgen? Er hat dann
die
Spur gefunden. Wir kamen in den Ort zurück. Das Wetter hat sich beruhigt. Und es waren schon 20 Leute mit Motorschlitten, die standen bereit, um uns zu suchen. 1 Hubschrauber und 2 Flugzeuge.
Sie hatten eine Lungenentzündung? Frage?
Nein, ich habe das relativ gut überstanden, aber seitdem fahre ich nie mehr ohne GPS und ich fahre nie mehr ohne meine eigenen Navigationssysteme, mit denen ich umgehen kann.
Ihr nächster Trip ist wohin?
Mein nächster Trip ist wahrscheinlich nach Rügen an die Kreideküste.
Da droht keine Erfrierung.
Da droht keine Erfrierung.
Mit ganz großer Wahrscheinlichkeit.
Nein.
Ansonsten findet Ihre Arbeit, das zum Schluss gefragt, unter ja auch veränderten klimatischen Bedingungen statt. Wie ist Ihre Position, Ihre Einschätzung zu dem, was man gemeinhin Klimawandel nennt, mit all den Folgen, die ja in der Natur zu besichtigen sind?
Ja, also man sieht schon speziell im Norden sehr gravierende Unterschiede zu dem, wie es vor 30 Jahren war. Wenn man zum Beispiel Grönland nimmt, wir sind durch Gebiete gefahren, von denen wir Seekarten hatten von 1992. Mhm. Da ist da, wo wir mit dem Schiff durchgefahren sind, waren überall riesige Gletscher eingezeichnet. Die sind nicht mehr da. Mhm. In dieser kurzen Zeit. Ja, und die haben sich um über 10 Kilometer zurückgezogen. Das Gleiche ist zu beobachten auf Spitzbergen. Wenn ich mir meine ersten Bilder von 2003 anschaue und ich fahre heute an den gleichen Gletscher, zum Teil ist er gar nicht mehr da. Mhm. Das geht also in einer Irrsinnsgeschwindigkeit.
Das heißt, wir alle sollten sehr, sehr aufpassen.
So ist es.
Und sehr, sehr vorsichtig sein mit dem, was wir mit diesem Planeten veranstalten.
Bin ich dafür. Und ich meine, wenn man dann mal Weltallbilder sieht und man sieht diesen kleinen Globus mitten in dem Schwarzen, mein Gott, wir haben halt nur einen davon.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.